Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen auch an diesem Freitag, den Bundesgesundheitsminister bei uns, Herrn Jens Spahn, und an seiner Seite den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Herrn Professor Dr. Lothar Wieler. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich denke, Herr Spahn, Sie beginnen, dann Herr Wieler und dann Ihre Fragen. Bitte.
Ja, lieber Herr Detje, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Trend der letzten Woche hat sich bestätigt. Die dritte Welle scheint gebrochen. Die Infektionszahlen sinken wieder, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau. Und sie sinken noch nicht überall gleich schnell, aber sie sinken. Grund dafür ist vor allem das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Sie haben die Warnungen ernst genommen, die Einschränkungen ernst genommen. Sie haben Kontakte reduziert, und das ist ja das, was uns allen am schwersten fällt. Sie haben ihre Mobilität reduziert, und dafür können wir nur ein herzliches Dankeschön sagen. Die Diskussion zur Notbremse, die beschlossenen Maßnahmen, die Beschränkungen, die nicht leicht fallen, aber angesichts der Lage notwendig waren und sind, haben dazu geführt, diesen positiven Trend einzuleiten. Und diesen Trend, den gilt es nun zu verstetigen. Das geht aber nicht mit vorschnellen Lockerungen. Zu viele öffnen gerade ziemlich viel bei relativ hoher Ausgangsinzidenz. Nur mal zum Vergleich, das Vereinigte Königreich, wenn Sie schauen, hat bei deutlich geringeren Infektionszahlen mit Öffnung begonnen. Das trägt auch ein Risiko in sich. Dass die Zahlen wieder deutlich steigen, das sollten wir alle gemeinsam unbedingt verhindern. Deswegen müssen wir weiterhin alles dafür tun, um im Alltag Infektionen zu vermeiden. Steigender Optimismus, auch berechtigte Zuversicht, dürfen jetzt nicht dazu führen, dass wir bei Kontakt und Abstand uns nicht mehr an die Regeln halten, sondern jetzt geht es gerade in den nächsten 3-4 Wochen im Grunde, vor allem im individuellen Kontaktverhalten, auch das fortzusetzen, was wir in den letzten 3 Wochen geschafft haben. Dann gelingt es, den erreichten Trend auch zu sichern. Und ich kann nur daran appellieren, dass da, wo Lockerungen stattfinden und natürlich auch, jetzt nicht gerade heute in Berlin, aber insgesamt mit dem Wetter und dem Wunsch nach Perspektive, dann Lockerungen zu machen im Außenbereich, Außengastronomie, möglicherweise Veranstaltungen kultureller Art, draußen vor allem dann auch vorzusehen, weil wir eben sehen, dass das Infektionsrisiko draußen deutlich geringer ist als in Innenräumen. Also wenn mit Lockerungen bei einer Inzidenz unter 100 begonnen werden, dann vor allem draußen und dann vor allem auch testgestützt. Auch das ist ja im Vergleich zu vor einigen Monaten jetzt auch möglich, testgestützt auf breiter Front mögliche Lockerungen vorzunehmen. Und wie gesagt, wenn wir es jetzt schaffen miteinander, noch bis Ende Mai in etwa auch das persönliche Kontaktverhalten so fortzusetzen wie in den letzten 3 Wochen, dann wird das schon einen entscheidenden weiteren Unterschied machen. Also es braucht bei aller Zuversicht weiterhin Umsicht und Vorsicht.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Nach dem Bundestag hat gerade eben auch der Bundesrat die Rechtsverordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen beschlossen. Parallel dazu arbeiten wir an einer Rechtsverordnung, mit der wir den Umgang mit Geimpften und Genesenen bei Einreisen nach Deutschland regeln wollen. Auch hier soll gelten, wer das Virus nicht mehr übertragen kann oder kaum noch übertragen kann nach einer Impfung oder einer Genesung, der muss auch wieder mehr Freiheiten genießen. Vor allem braucht er keine Testpflicht mehr und auch keine Quarantäne bei der Rückkehr. Ausnahme, wichtig, bei Virusvariantengebieten, also dort, wo es möglicherweise Mutationen gibt, die auch etwa die Impfwirksamkeit beeinträchtigen. Die neuen Regeln fallen in eine Zeit, in der die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnimmt. Die Zahlen von heute Morgen, die Impfungen von gestern. Wir haben 26,2 Millionen Deutsche, die mindestens einmal geimpft worden sind. Das sind 31,5%. Mit dieser Entwicklung werden wir in der nächsten Woche dann jeden Dritten mindestens einmal geimpft haben können. 8,8% haben den vollen Schutz und sind zweimal geimpft. Das waren damit gestern 932.000 Impfungen, also ein weiterer Tag, wo mehr als 1% der Bevölkerung innerhalb eines Tages geimpft worden ist. Damit sind wir durchaus auch im internationalen Vergleich im Moment zumindest ziemlich auf der Überholspur. Das ist vielleicht wie öfter auch, dass Deutschland dann eher gut ist im Elfmeterschießen und sich dann gut auch entwickelt im Laufe der Kampagne. Was sehr, sehr wichtig ist, dass wir gestern einmal mehr um die 200.000 Zweitimpfungen hatten. Wir haben jetzt einen sehr, sehr starken Fokus gehabt auf die Erstimpfung. Aber nicht zuletzt mit der Entscheidung heute im Bundesrat und gestern im Bundestag. Natürlich sind die Zweitimpfungen für den vollen Schutz sehr, sehr wichtig und mit etwa 200.000 Zweitimpfungen gestern auch dort eine sehr, sehr hohe Zahl. Voraussetzung ist, dass wir das auch fortsetzen können, ist, dass wir nicht nachlassen beim Tempo bei der Impfkampagne. Deshalb haben wir gestern mit den Gesundheitsministerinnen und Ministern der Länder beschlossen, die Priorisierung der AstraZeneca aufzuheben. Nach Aufklärung durch den Arzt und nach eigener Risikoabwägung soll es jedem und jeder möglich sein, sich mit diesem Vakzin impfen zu lassen. Und dem impfenden Arzt soll es in Absprache mit dem zu impfenden freistehen, den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung im Rahmen der Zulassung tatsächlich dann auch zu wählen. Wichtig ist zu beachten, die Wirksamkeit ist umso höher, desto länger der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist. Und das sollen Arzt und zu Impfender dann innerhalb der Zulassung miteinander auch besprechen und entscheiden können. Wir sind überzeugt davon, dass dieses Angebot vor allem für diejenigen attraktiv sein wird, die sonst eben nicht so schnell im Moment an eine Impfung kommen würden. Allein nächste Woche werden wir über 1 Million AstraZeneca-Dosen an die Arztpraxen ausliefern und die können dann zur Verimpfung kommen. Das zeigt aber auch, um jetzt auch die Arztpraxen und ihre Teams heute Morgen zu schützen, es können jetzt nicht innerhalb natürlich von 3 oder 5 Tagen oder auch von 2 Wochen alle geimpft werden. Es stehen Dosen zur Verfügung. Es werden allein nächste Woche 1 Million AstraZeneca-Dosen an die Arztpraxen ausgeliefert. Aber natürlich auch mit Freigabe jetzt der Priorisierung für diesen Impfstoff dauert es auch dort seine Zeit, bis die Angebote dann haben erfolgen können. Abschließend, die letzten Monate waren hart. Auch wenn im internationalen, auch im europäischen Vergleich viele andere noch härter getroffen worden sind. Es gab und gibt viel Leid und viele Härten. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir insgesamt bis hierhin es geschafft haben, in der zweiten wie in der dritten Welle mit niedrigeren Inzidenzen als auch in vielen Nachbarstaaten durch diese Wellen zu kommen, mit im Verhältnis auch weniger Todesopfern, obgleich natürlich jeder Todesfall einer zu viel ist, der zu beklagen ist. Unser Gesundheitswesen ist zwar stark gefordert, aber zu keinem Zeitpunkt überfordert gewesen. Wir haben große Schritte nach vorne gemacht beim Impfen, ich habe es gerade beschrieben, aber vor allem auch beim Aufbau der Testinfrastruktur, die jetzt die Möglichkeit gibt, idealerweise bei weiter gesunkenen Infektionszahlen abgesichert Öffnungsschritte zu gehen. Und jetzt geht es darum, in den nächsten Wochen noch gemeinsam durchzuhalten. Wir reden tatsächlich ja jetzt noch eher über Wochen oder wenige Monate. Im Moment ist jeder Tag lang und hart. Das ist uns sehr, sehr bewusst. Aber in dieser Phase der Pandemie geht es eben tatsächlich weiterhin darum, das Erreichte nicht zu verspielen. Und deswegen braucht es Zuversicht, gepaart mit Umsicht, um Menschen zu schützen. Zu viel Ungeduld dagegen würde nur dem Virus helfen.
Danke, Herr Minister. Herr Wieler, bitte.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Seit Ende April diesen Jahres gehen die Fallzahlen leicht zurück. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz ist momentan auf 126 gesunken. Die Inzidenzen sind tatsächlich in allen Altersgruppen gesunken. Und gleichzeitig werden immer mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht. Auf den Intensivstationen ist momentan leider noch keine Entspannung sichtbar. Wir sehen auch glücklicherweise hier zwar einen ersten Rückgang der Patientenzahlen, allerdings nur bei den leichteren Fällen. Die Zahl der Patienten, die invasiv beatmet werden, muss oder sogar eine ECMO-Behandlung benötigt, die steigt aber teilweise immer noch an. Über 70% der Intensivbereiche melden, dass ihre Kapazitäten begrenzt oder sogar ausgelastet sind. Das sind Höchstwerte, meine Damen und Herren, in dieser Pandemie. Und leider werden nach wie vor auch viele Todesfälle an das Robert-Koch-Institut gemeldet. An manchen Tagen sind es ja weiterhin mehrere hundert. Die gegenwärtige Entwicklung mit sinkenden Inzidenzen, einer zumindest leicht sinkenden Belegung mit Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen und einer steigenden Durchimpfung ist sehr positiv. Und sie gibt Hoffnung, dass wir die Pandemie bald kontrollieren können. Dennoch sind zum jetzigen Zeitpunkt neben den weiterlaufenden Impfungen auch immer noch weitere Maßnahmen zur Kontaktreduktion nötig. Also die Einhaltung der bekannten Regeln, Abstand halten, Hygieneregeln, Atemmasken tragen, Mundschutz tragen, lüften. Und warum das so ist, das möchte ich Ihnen heute gerne ein wenig näher erläutern mit einer Überschlagsrechnung. Hierzu muss ich noch mal zunächst auf den R-Wert eingehen, der angibt, wie viele Personen zum Beispiel von 100 Infizierten angesteckt werden. Für die neue Variante B.1.1.7, das wissen Sie, die jetzt vorherrscht, mehr als 90% aller Fälle sind auf diese Variante zurückzuführen, ist der R-Wert etwa 4. Das bedeutet, ohne Maßnahmen und in einer nicht immunen Bevölkerung würden 100 Infizierte 400 Menschen anstecken. Und diese 400 würden dann wiederum 1600 anstecken und so weiter. Das Virus würde sich also sehr schnell verbreiten und es käme zu einer neuen hohen Welle. Für die Eindämmung der Pandemie ist es deshalb so wichtig, dass der R-Wert stabil unter 1 bleibt. Bei hohen Fallzahlen ist das natürlich besonders wichtig. So, was hatten wir in Deutschland? Wir hatten in Deutschland seit Februar einen R-Wert zwischen etwa 1,1 und 1,3, sagen wir mal, der lag also bei 1,2. Dann sind die Fallzahlen ja erneut gestiegen. Sie erinnern sich. Das bedeutet aber auch, dass wir alle, dass Sie, also wir alle haben zusammen nur durch kontaktreduzierende Maßnahmen und die Hygieneregeln den R-Wert von B.1.1.7, der ja bei 4 liegt, den haben wir runtergedrückt auf 1,2. Allein das ist schon eine großartige Leistung. Das haben wir zusammen geschafft. Ja? Das hat die ganze Bevölkerung zusammen geschafft. Seit Mitte April ist nun der R-Wert weiter gesunken. Er liegt momentan bei etwa 0,9. Dann würden also 100 Infizierte nicht wie bei 400 anstecken, sondern 90 anstecken. Das liegt nun daran, dass Sie alle Ihre Kontakte weiterhin sehr deutlich eingeschränkt haben. Vielleicht auch ein wenig liegt es am Frühlingswetter. Man kann ja dann mehr draußen sein. Wir wissen, dass das Ansteckungsrisiko drinnen viel höher ist als draußen. Und zum Teil liegt das natürlich auch an der Impfquote. Die Impfquote liegt derzeit bei etwas über 30%. Meist sind es Erstimpfungen, bei denen der Schutz aber noch nicht so stark ist. Gehen wir mal davon aus, für die Berechnung, die ich jetzt mit Ihnen durchgehe, dass die Schutzwirkung der Erstimpfung bei ungefähr 70% liegt. Also 7 von 10 werden geschützt. Das heißt also, dann sind 70% von den 30% Geimpften davor geschützt, sich mit dem Virus anzustecken, momentan. Wir können dann also grob überschlagen, dass momentan etwa 20%, also einer von 5 oder 20 von 100 der Bevölkerung vor einer Infektion geschützt sind und somit auch niemand anderen anstecken können, 20% momentan. Das ist ja das Großartige an Impfung, man schützt ja nicht nur sich selber vor der Impfung, sondern man schützt ja auch noch die anderen mit. Nehmen wir nun an, dass die Impfungen in der Bevölkerung gleich verteilt sind, auch dass die Kontakte zwischen Geimpften und Nichtgeimpften gleich verteilt sind. Das ist natürlich nicht korrekt, aber für die Berechnung nehmen wir das einfach mal an. Wie gesagt, bedeutet die aktuelle Impfquote, dass im Zusammenspiel mit dem Impfschutz vor Ansteckungen, dass etwa 20% der Infektion verhindert werden. Damit sinkt der R-Wert von 1,2 auf 0,96. 100 Personen infizieren jetzt also nicht mehr 120 Personen, nur noch 96. Das ist grob vereinfacht die jetzige Situation, in der wir uns momentan befinden. Kontaktreduzierende Maßnahmen und Impfungen haben es geschafft, dass wir den R-Wert unter 1 drücken. Die Pandemie ist quasi wie ein prall gedrückter, gefüllter Luftballon, den wir zusammen unter der Wasseroberfläche halten. Und das tun wir gemeinsam mit diesem Kraftakt, den wir seit vielen Monaten durchhalten. Wenn wir jetzt schlagartig alle Maßnahmen aufheben würden, dann wäre der R-Wert erstmal wieder bei 4. Durch die Impfung mit dem jetzigen Stand würde er um 20% gedrückt. Das heißt, der resultierende R-Wert wäre dann bei 3,2. Das heißt, dass von 100 Infizierten wiederum 320 angesteckt würden und diese würden dann wiederum 1024 anstecken und so weiter. Ein exponentielles Wachstum. Das Virus würde sich also rasant ausbreiten. Um im Bild zu bleiben, wenn wir den Ballon jetzt loslassen, springt er über die Wasseroberfläche. Wir dürfen also nicht ungezielt lockern. Von Woche zu Woche nimmt aber die Durchimpfung zu. Daher können nach und nach auch einzelne Maßnahmen zurückgenommen werden, ohne dass der R-Wert erneut steigt. Der Ballon verliert sozusagen langsam Luft und es braucht aber immer weniger Kraft, um ihn unten zu halten. Aber nochmal, er hat noch genug Luft und noch brauchen wir die Kraft und noch muss die Reihenfolge stimmen. Zügig impfen, kontrolliert öffnen. Je höher die Impfquote, desto mehr Fälle werden wir verhindern können. Je höher die Impfquote, desto mehr kann man Maßnahmen lockern. Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen. Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, den R-Wert aber weiter unter 1 halten, muss der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung entweder durch eine vollständige Impfung oder durch eine durchgemachte Infektion plus Impfung bei der vorherrschenden Virusvariante B.1.1.7 deutlich über 80% liegen. Auch dann wird es noch Infektionen geben. Es wird auch noch Ausbrüche geben, aber es wird keine Wellen mehr geben. Dann haben wir die Pandemie unter Kontrolle. Und wir können davon ausgehen, dass bei einer Immunität von weit über 80% schwere Verläufe und Todesfälle zum großen Teil verhindert werden. Eine Impfquote von mindestens 80% vollständige Impfung bei den Erwachsenen wird daher auch von der Weltgesundheitsorganisation als Zielmarke rausgegeben. Darum kann ich Sie und uns alle nur weiter bitten, noch ein bisschen Geduld aufzubringen. Wir haben viel zusammen geschafft. Sorgen wir nun dafür, dass wir auf der letzten Strecke nicht zu viele weitere Menschen verlieren, schwere Krankheitsfälle sehen oder auch Menschen, die später an Long-Covid noch leiden werden, wenn wir zu viele Schritte zu schnell auf einmal machen. Wir haben vieles erreicht und wir können den Rest des Weges auch noch genau so gut weitergehen, damit viele, viele Menschen gesund bleiben in unserem Land.
Vielen Dank, Herr Wieler. Wir haben sehr viele Fragen im Raum und von außen und wir versuchen das in der Zeit bis 11 Uhr möglichst viele drankommen. Herr Grimm fängt an, dann der Kollege eins weiter hinten. Oder drei weiter hinten. So, Sie haben es.
Herr Spahn, Christian Grimm von der Augsburger. Ich wollte Sie fragen, dieser Aspekt ist in den letzten Wochen etwas in den Hintergrund getreten, aber die Gesundheitsämter verfolgen ja nach wie vor die Infektionsketten, auch wenn das nicht mehr diskutiert wird. Wie ist denn da mittlerweile der Stand? Also haben die dieses systemische Update durchgeführt, also andere Nachverfolgungssysteme mittlerweile aufgespielt? Und zweitens, was wird man tun nach der Pandemie, damit das in einer weiteren Welle nicht mehr passiert, dass die Gesundheitsämter so überfordert sind?
Zuerst einmal, Herr Grimm, ich tippe Sie meinen unter anderem Sommers und die Vernetzung der Gesundheitsämter. Ist es so, dass ich habe jetzt nicht auf 1%-Zahl, das liefern wir Ihnen gerne nach, gut 80% der Gesundheitsämter Sommers betriebsbereit haben. Der entscheidende nächste Schritt, und der ist jetzt auch wichtig für das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist das sogenannte Sommers X, steht für Exchange, Austausch, dass dann insbesondere auch das System Sommers erstens sozusagen es möglich macht, dass das Gesundheitsamt in Rosenheim mit dem in Flensburg direkt auch zum Beispiel Kontaktpersonen, wenn da ein Ausbruch ist nach einer Veranstaltung und es kommt jemand aus einem anderen Gesundheitsamtsbezirk, dann die Daten austauschen kann, aber eben auch die Schnittstellen zu den anderen Softwares so da sind, dass dann viel besser, viel leichter, auch mit höherer Akzeptanz die Dinge entsprechend umgesetzt werden können. Ich weiß, dass wir etwas hinter dem Zeitplan sind. Es bleibt gleichwohl eine historische, also es hat schon eine historische Dimension, dass wir zum ersten Mal dann die Gesundheitsämter in Deutschland tatsächlich vollständig vernetzen. Sie sind weiterhin natürlich eigenständig, aber sind in einem Verbund zusammen wie nie zuvor. Und das Digitale macht das natürlich in einer Art und Weise und in einer Direktinformation möglich, die so vor 20 Jahren auch noch nicht gegangen wäre. Aber dieses Vernetzen der Gesundheitsämter ist mindestens eine 10 Jahre alte Debatte. Also auch dem ist das elektronische Meldesystem, steht seit, glaube ich, 10 Jahren im Gesetz. Seit dem 01.01. ist es endlich auch bei 100%, dass zum Beispiel bei SARS-CoV-2 die Labore elektronisch melden und für die anderen Infektionskrankheiten, die meldepflichtig sind, wird auch das ausgerollt. Also genauen Zahlen liefern wir Ihnen nach, aber es steigt gerade täglich die Zahl der beteiligten Gesundheitsämter. Und aus meiner Sicht ist das jetzt auch eine unumkehrbare Entwicklung, dass da, und so ist es ja auch vereinbart mit den Ländern, dass das der Standard wird für die 20er Jahre im Austausch miteinander. Über die Pandemie hinaus haben wir ja den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen, Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände. Dieser Pakt war ja bewusst nicht jetzt die Kurzfristmaßnahme, sondern eben die Mittel- und Langfristmaßnahme, was Unterstützung beim Personalausbau und Aufbau angeht. Über 3 Milliarden, die der Bund für Personalaufbau im öffentlichen Gesundheitsdienst investiert. 800 Millionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung bis 2025. Und auch dort sind über die Umsatzsteueranteile ganz technisch, aber jedenfalls die Gelder fürs Personal bei den Ländern und damit auch bei den Kommunen angekommen. Die Programme, was das Digitale angeht, was übrigens auch das Ertüchtigen unserer Flug- und Seehäfen angeht, auch das ist ein wichtiges Thema, dass wir da, wo international Reiseverkehr stattfindet, diese Flughäfen und Seehäfen auch entsprechend ertüchtigen für entsprechende Maßnahmen im Fall der Fälle. Auch dieses Investitionsprogramm ist gerade in der Vorbereitung, sodass wir eben parallel zur akuten Pandemie auch die Mittel- und Langfristmaßnahmen umsetzen.
Gut, der Kollege Vierrein weiter hinten, bitte.
Armin Klapper vom ZDF. Herr Minister, wie erklären Sie denn zum Beispiel Indern, dass die Bundesregierung jetzt etwa 100 Beatmungsgeräte in dieses riesige Land schickt, aber beim Patentschutz hart bleibt? Sind die Gewinne der Pharmakonzerne schützenswerter als Menschenleben in Indien?
Also zuerst einmal sind wir auch grundsätzlich bereit, mehr Beatmungsgeräte zu schicken. Auf Nachfrage ist aber akut kein weiterer Bedarf gewesen. Sobald Bedarf da ist, unterstützen wir gerne. Übrigens nicht nur mit Beatmungsgeräten, wir haben auch Medikamente, Remdesivir unter anderem, zur Verfügung gestellt und Schutzausrüstung. Zum Zweiten, die Diskussion hatten wir, glaube ich, vor einer Woche hier auch schon und daran hat sich jetzt auch nichts geändert durch den gestrigen Tag. Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema ist die Frage von Produktionskapazitäten. Und gerade mRNA-Impfstoffe zu produzieren, ist nichts, was man mal eben per Lizenz dann irgendwo in irgendeiner Fabrik irgendwie machen kann, ob jetzt die in Deutschland steht oder Indien oder Chile, sondern da geht es wirklich um Technologietransfer. Das muss man können. Und Technologietransfer ist in aller Regel besser in Kooperation, als dass da irgendwie Widerstand ist. Zum Zweiten haben wir, wie ich finde, zu Recht die Forscherteams gefeiert für das, was sie geschafft haben, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten für uns zu entwickeln. Dass wir über all das reden können, worüber wir gerade reden, rund ums Impfen, hat was zu tun mit Forscher- und Innovationsgeist. Und die Forscherinnen und Forscher, finde ich, haben zumindest mal mit ihren auch Forscherrechten schon zumindest mal einen Blickpunkt in dieser Debatte verdient. Und das bringt mich zum dritten Teil. Wenn das eigentliche Problem nicht Patente sind, sondern Produktionskapazitäten und Verfügbarkeit, dann freue ich mich ja, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika genauso wie die Europäische Union nunmehr bereit sind, Dosen, die produziert worden sind in den USA, auch für den Export freizugeben. Das ist doch die eigentliche Frage. Die Europäische Union produziert für die Welt. Und zwar auch durchaus bewusst in Verantwortung für die Welt und in dem Wissen, dass wir alle erst sicher sind, wenn alle sicher sind auf der Welt. Und deswegen exportieren wir und werden noch deutlich mehr exportieren. Es ist ja absehbar, wenn Sie nur die Zahlen und Mengen nehmen. BioNTech will 2 bis 3 Milliarden Dosen Jahresproduktion haben und dazuhin hochfahren. Wir werden noch viel mehr exportieren. Und ich kann es nur begrüßen, wenn die Vereinigten Staaten ihre bisherige Politik dort verändern und auch Impfdosen für andere Länder zur Verfügung stehen.
Kurzer Zusatz. Indien und Südafrika sagen, sie haben die Produktionskapazitäten. Irren die sich?
Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoff, der nicht durch Kooperation gedeckt werden kann. Also es gibt ja tatsächlich Produktion in Kooperation in beiden Ländern. Es gibt übrigens auch eine Kooperation mit China, was den mRNA-Impfstoff angeht. Und wenn es konkrete Punkte gibt, wo noch mehr Kooperationen möglich sind, helfen wir gerne mit, diese Kooperationen zu befördern. Aber ich finde jetzt irgendwie in der Frage auch, welchen Anspruch wir in der Europa und der Europäischen Union haben, dann gilt es eben auch, Innovationen und Forschergeist, der hier bei uns in Europa ist, ja, der Welt verfügbar zu machen. Und übrigens, wir sind das Land, Deutschland, das sich am zweithöchsten engagiert bei COVAX. Also wir engagieren uns in all diesen Bereichen und wo es nötig ist, werden wir uns auch zusätzlich finanziell und in Taten und in Kooperationsunterstützung engagieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch sicherstellen, dass mit Innovationen und Entwicklungen, die es in der Europäischen Union gibt, wir auch verantwortlich umgehen.
Gut, dann ist gleich Herr Jessen dran. Es gab zu dem Thema Patente, gab es auch Fragen von außen, zum Beispiel von Polona Fliaus aus Slowenien. Ich gehe mal davon aus, dass die damit beantwortet sind, sonst müsste da noch mal über das Fragetool nachgelegt werden. Zunächst jetzt Herr Jessen und dann gehen wir links zu dem Kollegen, bitte.
Ja, die Frage schließt sich direkt daran an. Herr Spahn, Sie haben eben selber gesagt, dass Indien wohl auch technologisch die Kapazitäten hätte, auch für mRNA-Impfstoffe. In dem Moment liegt es dann aber eben doch, dürfen die oder nicht? Was spricht also nochmal dagegen, wenn man durch eine zeitweilige Patentfreigabe Ländern, und Indien ist der größte Arzneimittelproduzent der Welt, dort, wo Kapazitäten vorhanden sind, denen es auch ermöglicht, sie zu nutzen? Sie haben eigentlich gerade eben Ihr eigenes Hauptargument ausgehebelt, indem Sie sagten, ja, Indien kann das eigentlich.
Den Satz habe ich nicht gesagt, unabhängig davon, so wie Sie ihn gerade formulieren. Aber Sie haben ihn so verstanden, das ist okay.
Naja, gut, also wenn die Inder, die Frage des Kollegen Körper war gewesen, Indien sagt, wir haben die Kapazitäten, das herzustellen, dem haben Sie zugestimmt. Vielleicht habe ich Sie da falsch verstanden. Aber wie gesagt, wenn Indien und andere große Impfstoffhersteller sagen, wir haben die Kapazitäten, wir können das aufbauen, warum soll dann nicht durch zeitweilige Patentfreigabe das ermöglicht werden? Und Herr Professor Wieler, Sie waren lange Zeit selbst in der Forschung. Die Bundesregierung begrüßt die Nichtzustimmung zu einer Patentfreigabe damit, dass das geistige Eigentum auch zukünftig die Grundlage für Innovation bleiben müsse. Ist es tatsächlich so, dass deutsche Forscher nicht mehr forschen würden, wenn Patente zeitweilig freigegeben werden?
Also zuerst einmal ist das jetzt eine Behauptung in der Fragestellung. Mir ist es nicht bekannt, dass es konkrete Angebote aus Indien und vor allem Nachweise gibt, sozusagen morgen am Tag ohne weiteren Technologietransfer das zu können. Das würde mich insofern wundern, als dass es schon die Partner wie Sanofi ohne Technologietransfer über Wochen und Monate nicht schaffen, mal eben von einem Tag auf den anderen mRNA-Produktion oder auch Abfüllung zu machen. Es braucht ja Vorbereitung, etwa in Frankfurt in der Kooperation wie in anderen Bereichen auch. Und deswegen geht es nie ohne Technologietransfer. Erster Teil. Zweiter Teil, ich sage noch einmal, ich meine, es ist ja nicht ungeschickt, die Debatte jetzt zu führen. Also, dass der Staat sozusagen, der bis jetzt mit am wenigsten dem Rest der Welt zur Verfügung gestellt hat, jetzt die Debatte so rum beginnt, ist ja eine interessante Wendung. Nehme ich auch alles zur Kenntnis. Besprechen wir auch alles miteinander. Aber ich finde weiterhin den entscheidenden Teil und den entscheidenden Schritt, Impfstoffe für die Welt zu produzieren, zur Verfügung zu stellen und vor allem auch eben bezahlbar zu machen. Und das ist das, was die Bundesregierung tut, das ist das, was die Europäische Union tut. Und gleichzeitig haben wir auch als Innovationsstandort, das sage ich auch, schon auch ein Interesse daran, dass natürlich es auch Eigentum gibt, geistiges Eigentum gibt, und dass es bestehende Rechte gibt. Und wir haben in den letzten Monaten doch eins gesehen. Ich meine, die Debatte hatten wir vor 4 Monaten schon mal. Da haben alle gesagt, wir müssten in Deutschland auf Zwangsproduktion, manche haben sogar die ganz andere Wortwahl noch gemacht, umstellen. Und was wir gesehen haben ist, schauen Sie einfach auf die letzten 4 Monate. Eine Vielzahl von Kooperationen, von Zusammenarbeit, von dem Willen getragen, für Europa und die Welt ausreichend Impfstoff herzustellen. Wenn ich irgendwo Anlass hätte, daran zu zweifeln, dass die Unternehmen nicht alles dafür täten, Produktionsmengen hochzubringen und Produktionskapazitäten hochzubringen, um die Welt zu versorgen, dann würde ich mich ja auf manches einen Gedankengang noch eher einlassen. Aber das ist doch nicht der Fall. Das ist eine Debatte, die eigentlich nicht das eigentliche Problem adressiert. Sondern wenn es einen indischen Hersteller gibt, der tatsächlich sagt, ich kenne keinen, er könnte morgen am Tag mRNA produzieren, und braucht einen Kooperationspartner, dann helfen wir gerne mit, eine solche Kooperation möglich zu machen.
Nächste Frage. Bitte, Kollege Lenz.
Das ist eine interessante Frage, die man offen diskutieren sollte. Ja, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass die Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen, die gerade im biomedizinischen Bereich forschen, dass die natürlich forschen, weil sie damit ein Ergebnis herausbringen wollen, das dann letztlich auch zum Menschen kommt und dazu führt, dass die Gesundheit verbessert wird. Und da ist das, die Frage des Patentes ist natürlich eine Motivation dabei. Aber ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten. Das ist eine interessante Frage, die man tatsächlich mal diskutieren sollte im Wissenschaftskontext. Ja.
Bitte. Herr Minister, eine Frage zu Covid-Medikamenten. Es sind ja mal für 400 Millionen Euro Antikörper-Arzneimittel aus den USA gekauft worden, die zum Teil ihre Notzulassung verloren haben. Die Bundesrepublik, so beklagen sich Unternehmen in Deutschland, versäumt es, die vielversprechende Forschung an Covid-Medikamenten zu unterstützen, sodass wir im Ergebnis noch immer keine wirksamen Covid-Medikamente haben. Was sagen Sie dazu?
Zuerst einmal, die monoklonalen Antikörper sind weiterhin tatsächlich nicht zugelassen. Das ist so. Die Zulassungsverfahren laufen. Insbesondere bei dem einen von den beiden Beschafften ist es zusätzlich eine Kombinationstherapie, ein zweites Medikament, das wir auch mittlerweile beschafft haben. Alles, was man bisher sieht, ist es so, dass bei Infizierten, die ein erhöhtes oder sehr hohes Risiko haben für einen schweren oder schwersten Verlauf, eine sehr frühzeitige Gabe dieser Medikamente tatsächlich diese schwersten Verläufe vermeidet. Es rettet Leben. Deswegen haben wir mittlerweile auch mit einer Verordnung auch die Vergütung geregelt für die Ärzte, für die Krankenhäuser, die es tun. Sie müssen sehen, das ist eine Infusion, das ist nicht Pille oder so, das ist eine Infusion, die braucht 3 bis 4 Stunden auch dann ärztliche Begleitung. Das ist ein Aufwand, der vergütet werden muss. Auch das ist mittlerweile geregelt. Und ein breiterer Ansatz mit der richtigen Zielgruppe natürlich, nämlich Patienten mit einem erhöhten Risiko, hilft, Menschenleben zu retten. Zum Zweiten, was die Frage angeht, der Medikamentenforschungsförderung in Deutschland, gibt es bereits 2 Förderprogramme des Forschungsministeriums und es ist gerade ein drittes, final, in der Freigabe, federführend von uns finanziert, zusammen mit dem Forschungsministerium auch entwickelt und in der Abwicklung über die Kollegen und deren Ressourcen dort, dass die Frau Bundesministerin Karliczek und ich auch jetzt zeitnah werden gemeinsam vorstellen können. Der Haushaltsgesetzgeber hat dafür 300 Millionen Euro zusätzlich noch wieder vorgesehen. Und da geht es vor allem um Medikamente in der Phase 2b, 3 oder auch schon mit Blick auf Produktionsförderung und Unterstützung. Wir tun also auch dort vieles, um entsprechende Forschung in Deutschland zu unterstützen. Aber ich erlebe manchmal das Gleiche, was ich bei Masken, was ich bei Tests, was ich auch in anderen Bereichen erlebt habe, dass die öffentlich immer darauf hinweisen, dass sie nicht unterstützt werden, im Zweifel nicht diejenigen sind, die schon immer am weitesten sind. Aber dafür haben sie medial umso mehr Durchschlagskraft. Das ist ein interessantes Phänomen, das ich über die letzten 14 Monate in vielen Aspekten habe verfolgen können. Wir konzentrieren uns aber nicht nach der Frage, wer mediale Durchschlagskraft hat, sondern wer tatsächlich gute Studiendaten hat.
Gut, jetzt nehmen wir mal Fragen von außen. Basil Wegener von der dpa fragt, was ist der sachliche Grund für die Freigabe von AstraZeneca? Ist der Impfstoff zum Beispiel bei der Gruppe über 60 unbeliebt? Besteht nicht die Gefahr, dass Jüngere ihn nehmen und die Zweitimpfung trotz geringerer Wirksamkeit schon nach 4 Wochen machen, um früher in den Urlaub fahren zu können?
Also zuerst einmal ist es so, dass je nach Bundesland aber etwa 70% der über 60-Jährigen eine erste Impfung haben. Damit also die Frage, welcher Impfstoff, welche Impfreihe für die über 60-Jährigen in den allermeisten Fällen schon entschieden ist. Die Zweitimpfung ist noch nicht überall erfolgt, aber die Erstimpfung ist, da wir zumal ja auch nicht mit einer 100%igen Impfbereitschaft wahrscheinlich leider nicht rechnen können, wenn wir jetzt mal positiv von 80 plus minus ausgehen, sind die allermeisten über 60-Jährigen, noch nicht alle, aber die allermeisten, die sich impfen lassen wollen, tatsächlich schon mit einem Impfangebot konkret oder in zeitnaher, der Termin ist zeitnah vergeben. Und nun stellt sich natürlich die Frage, auch für die weitere Impfkampagne, wie wir insgesamt das Tempo auch halten können. Und ich jedenfalls kenne viele, die bereit sind, in individueller Entscheidung, nach ärztlicher Aufklärung, in Kenntnis des sehr seltenen, aber vorhandenen Risikos, tatsächlich sich mit AstraZeneca impfen lassen zu wollen. Und gleichzeitig berichten uns die Arztpraxen, dass es für sie immer schwerer wird, überhaupt das Thema Priorisierung gerade bei diesem Impfstoff irgendwie noch zu handeln, wie das insgesamt ja damit das wir jetzt in der Priorisierungsgruppe 3 sind, es immer schwieriger wird, das zu handeln. Deswegen habe ich ja auch gesagt, jetzt ist nochmal die Priorisierung wichtig, vor allem für die, die seit 4 Monaten warten, Verkäuferinnen und Verkäufer, Justizbeamte, Lehrerinnen und Lehrer, viele andere, die kein Homeoffice machen können. Journalistinnen und Journalisten sind in vielen Bundesländern ja auch dabei. Und dann im Juni die Priorisierung ganz aufzuheben. Und bei AstraZeneca machen wir diesen Schritt jetzt tatsächlich früher. Die Frage des Intervalls bei den Zweitimpfungen, es ist wieder die Frage, Herr Wieler wird im Zweifel sagen, und ich im Zweifel auch, umso länger das Intervall, desto wirksamer. Das ist so. Gleichzeitig ist die Zulassung und die Zulassungsdaten auf 4 bis 6 Wochen ausgelegt. Und es haben eben auch viele Ärztinnen und Ärzte tatsächlich uns berichtet, dass sie zumindest mal etwas flexibler sein können wollen, wenn sie es jetzt 10 Wochen, 8 Wochen, 6 Wochen, also ich glaube nicht, dass jetzt die allermeisten auf 4 Wochen gehen werden, aber ich traue auch den Ärzten, die ansonsten übrigens auch nach einer Zulassung entscheiden, innerhalb welchen Intervalls die Zweitimpfung stattfindet, dass sie da verantwortliche Entscheidungen treffen. Aber eines bleibt halt wahr. Ich meine, wir müssen uns jetzt hier nicht irgendwie Geschichten erzählen, dass jetzt Anfang Mai Menschen angesichts auch der Entscheidungen, was ist bei vollständig Geimpften noch erforderlich und was nicht, sagen, wenn jetzt die Zweitimpfung Anfang Mai plus 3 Monate irgendwann im August ist, dann habe ich irgendwie keine richtige Lust auf diesen Impfstoff, ist jetzt auch eine zutiefst menschliche Reaktion, die ich jedenfalls, das ist jetzt sozusagen spanische Empirie, jenseits dessen, was uns die Ärzte zurückmelden, allein schon in meinem weiteren Bekanntenkreis im ganzen Münsterland habe ich Rückmeldung bekommen, die ihm sagen, kann man es denn nicht zumindest mal etwas verkürzen? Und da die Zulassung es möglich macht, sagen wir einerseits, umso länger, desto besser und geben es gleichzeitig in eine verantwortete Entscheidung des Arztes und des zu Impfenden innerhalb der Zulassung, das miteinander zu vereinbaren. In jedem Fall ist es besser, es werden Menschen mit AstraZeneca geimpft, als dass sie nicht geimpft werden. Also der Schutz ist in jedem Fall höher. Und der ist in dieser Phase der Pandemie, Herr Professor Wieler hat gerade darauf hingewiesen, wie schon nach Erstimpfung der Schutz ein relativ guter ist, der ist in dieser Phase der Pandemie unbedingt notwendig, dass wir das auch zügig machen.
Dann versuche das mal zusammenzunehmen. 2 Fragen. Zu bereits Infizierten. Markus Grill in der WDR fragt, viele Menschen haben sich 2020 infiziert, ohne einen PCR-Test machen zu können. Brauchen diese Menschen auch 2 Impfungen, um einen Immunitätsausweis zu bekommen? Oder wie soll mit diesen Menschen umgegangen werden? Und Gisela Broll fragt, Professor Wieler, auf welche Studien stützen sich Ihre Annahmen, dass Genesene zusätzlich einmal geimpft werden müssen, um zu den tatsächlich Immunen zu gehören?
Also zuerst einmal die Frage, wie ist Genesenen-Nachweis definiert, ist tatsächlich mit der Verordnung eindeutig geregelt. Das ist ein PCR-Test und der Nachweis eines entsprechenden PCR-Testes. Und genesen ist ab 28 Tage nach sozusagen Datum der Testung bis 6 Monate und dann ist die dann gelten sozusagen die Ausnahmen gleich. Und wenn die 6 Monate um sind, erfordert es zusätzlich eine Impfung. Und damit ist andersrum auch definiert, dass alle anderen Konstellationen nicht darunter fallen. Warum zum Beispiel ein Antikörpernachweis nicht? Weil der eine unterschiedlich gute Aussagekraft darüber hat, insbesondere übrigens auch, wann diese Infektion stattgefunden hat. Nämlich nahezu gar keine. Dafür ist es zu unterschiedlich, auch in der Antikörperantwort bei denjenigen, die die Infektion durchgemacht haben. Und dort ist dann eben im Zweifel tatsächlich ein Impfschema mit 2 Impfungen dann vorgesehen.
Ja, es gibt meines Wissens 2 Studien. Ich glaube, eine ist im New England Journal of Medicine, eine im Lancet publiziert, wo Daten über die Genesenen und sowas und die Verabreichung von einem Impfstoff drinsteht. Wir haben, ich glaube, heute oder morgen oder gestern, ich bin nicht mehr ganz sicher, haben wir auch eine Publikation nochmal im Epidemiologischen Bulletin darüber verfasst, wie es mit dem Immunschutz aussieht nach Impfungen und auch den von Genesenen. Also das heißt, es gibt dafür Daten, das ist keine ganz hohe überzeugende Evidenz, aber es gibt genügend Daten, und die sagen uns, dass die Menschen, wenn die infiziert waren, ein großer Teil von denen wirklich 6 Monate lang einen Immunschutz hat. Und wenn wir dann den Immunschutz quasi boostern mit einer Impfung, dann ist nach den Parametern, die man bisher messen kann, und das ist, wie gesagt, das sind nicht sehr viele Studien, dann haben die einen sehr, sehr guten Immunschutz. Also zwei Publikationen fallen mir dazu ein. Näheres ist in dieser Publikation beschrieben, die ich gerade sage. Vielleicht nochmal ein Hinweis an alle, weil auch immer wieder diese Fragen zur Quelle kommen von Informationen. Ich glaube, es wäre wirklich sehr schön, wenn alle die STIKO-App runterladen, weil die STIKO-App gibt auch immer ganz aktuell die Informationen. Die STIKO-App macht auch schöne Grafiken, teilt auch gute Videos, wo über die Impfwirkungen berichtet wird. Da haben Sie eine Quelle, quasi ein Portal, wo immer die aktuellen Daten über Impfungen zu Covid auch zusammengefasst werden, auch zu anderen. Und da finden Sie diese Informationen alle ganz gut.
Gut. Noch eine Frage von außen, dann kommen wir im Saal zu Herrn Jung und Frau Hüsch. Rasmus Buchsteiner von The Pioneer fragt den Minister, Sie haben diese Woche noch einmal neue Mittel genehmigt bekommen für die Impfstoffbeschaffung bis 2023. Wann muss eigentlich neu geimpft werden? Nach einem halben Jahr, einem Jahr, anderthalb Jahren? Oder wissen wir das noch nicht genau?
Also zum Ersten, was die Frage angeht, der Mittel für 2022, 2023, ist das tatsächlich auch nur ein erster Bedarf, ein großer von knapp 4 Milliarden Euro, aber ein erster Bedarf gewesen für jetzt einen, das ist ja auch in der Presse, in den Medien gewesen, einen zusätzlichen Vertrag, den die Europäische Kommission mit BioNTech-Pfizer für 2022, 2023 final gerade in den Verhandlungen hat. Und dafür müssen wir natürlich dann auch für 2022, 2023 eine haushaltsrechtliche Grundlage haben. Und die haben wir durch den Haushaltsausschuss und das Finanzministerium in dieser Woche bekommen. Es kann aber durchaus sein, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir auch weitere Mittel werden brauchen, wenn weitere Verträge anstehen. Wir werben sehr auch für 2022 und 2023 für einen Portfolioansatz, heißt also nicht nur auf einen Hersteller und nicht nur auf eine Technologie zu setzen. Ob es so ein breites Portfolio sein muss wie jetzt, das denke ich nicht, aber zumindest mal noch ein oder zwei weitere Technologien neben der mRNA-Technologie und mindestens noch zwei, drei weitere Hersteller sollten es aus unserer Sicht auch sein. Und die Diskussion findet gerade zwischen den Mitgliedstaaten statt. Die Frage, wann eine Auffrischimpfung notwendig ist, dazu gibt es tatsächlich noch keine guten Erkenntnisse. Die kann man ja auch erst im Zeitablauf gewinnen. Also wir können ja eins schon mal ziemlich sicher sagen nach den Erkenntnissen, die wir haben. Es wird jetzt geimpft seit Dezember. Wir haben jetzt Anfang Mai. Also jedenfalls hält es auf jeden Fall schon mal gute 4 Monate und im Moment kein Anzeichen dafür, dass jetzt innerhalb der nächsten Wochen eine dritte Impfung, Auffrischimpfung notwendig wäre. Es gibt ja auch die Probanden aus den ersten klinischen Studien. Die allerersten sind ja geimpft worden schon vor über einem Jahr in den ersten klinischen Studien. Und auch dort ist bis jetzt jedenfalls keine Erkenntnis da, dass innerhalb dieses Zeitraums unbedingt eine Auffrischimpfung erfolgen muss. Aber das sind ja auch noch keine abschließenden Erkenntnisse. Das wird weiter begleitet und sich angeschaut. Und in dem Moment, wo wir Erkenntnisse hätten und haben, werden wir natürlich dann noch Entsprechendes vorbereiten. Die Mengen, wie Sie an dem Vertrag BioNTech-Pfizer sehen, für 2022, 2023, die Produktionskapazitäten jedenfalls sichern wir jetzt schon. Übrigens ja auch mit Vertragsgestaltung, auch das ist ja beschrieben worden, die nochmal ein ganzes Grad verbindlicher sind, was Zeitpunkt und mögliche Vertragsstrafen angeht, als die aktuellen.
Herr Jung.
Herr Wieler, auch nochmal zum Vorziehen von AstraZeneca. Halten Sie das, wie der Minister, auch für sinnvoll? Fehlen durch die früheren Zweitimpfungen bei Astra jetzt nicht nötige Erstimpfungen? Sinkt der Impfschutz nicht von Astra durch das Vorziehen? Und ist das wiederum nicht gefährlich für die Mutanten im Herbst? Also rechtfertigen aus Ihrer Sicht diese Nachteile, dass nun ein paar wenige früher in den Urlaub fahren können? Und Herr Spahn, Herr Wieler hat ja gerade eindrücklich nochmal gesagt, die Zahlen müssen massiv runter immer noch, haben Sie ja im Grunde auch gesagt. Warum unterstützen Sie eigentlich nicht die RKI-Strategie namens Control Covid? Das habe ich nicht verstanden.
Also zu der Frage AstraZeneca haben Minister Spahn und ich ja dieselbe Ansicht. Wir wissen, dass je länger der Zeitraum der Zweitimpfung ist, desto besser ist der Schutz. Und also ich persönlich bin ja auch mit AstraZeneca geimpft und natürlich werde ich mich nach 12 Wochen erst impfen lassen. Aber das ist ja gerade dieser Aspekt, der jetzt eben entschieden werden muss. Mich fragen sehr viele Menschen, genau aus dem Grund, die Herr Minister Spahn auch genannt hatte, wollen in Urlaub fahren und so. Und ich sage den Menschen dann eben, das ist die Situation, der Impfschutz ist eben dann nicht so hoch. Und das ist ja dann eben diese aufgeklärte Entscheidung, die man zusammen mit dem Arzt dann trifft. Also ich werde mich erst nach 12 Wochen impfen lassen. Das ist für mich klar. Aber wie gesagt, das sind eben die Überlegungen, die wir ja in unserem Staat den einzelnen Personen überlassen. Die Zulassung gibt das her.
Frau Hüsch. Herr Jung. Achso, das war noch nicht beantwortet. Sorry.
Also die Diskussion hatten wir ja auch schon letzte Woche und das Robert-Koch-Institut, der Professor Wieler und ich teilen den strategischen Ansatz Covid-19, den teilen wir übrigens schon seit 14 Monaten, wie auch die Mehrheit des Deutschen Bundestages und die Bundesregierung und nach meinem Eindruck auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, dass es darum geht, diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Control Covid heißt ja am Ende tatsächlich, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, unter Kontrolle zu haben, kein diffuses, kein dynamisches, keines, was man irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann oder in Größenordnungen, die uns in Probleme bringen, zu haben, dass das Robert-Koch-Institut wissenschaftlich hergeleitet, auf Basis auch von Studien, von Erkenntnissen aus den letzten Monaten, konkrete Maßnahmen und übrigens ja nicht nur Maßnahmen, sondern vor allem auch Studienlagen präsentiert mit der Studie, die Sie mit Control Covid immer zitieren, ist gut, richtig und auch ausdrücklich Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Und gleichzeitig ist es Aufgabe von Politik, daraus dann tatsächlich im Bund, Länder und in der gesellschaftlichen Debatte im Verbund dann eben zu konkreten Entscheidungen zu kommen. Und diese konkreten Entscheidungen, vor allem nämlich Inzidenz, und das ist jetzt ein Unterschied zu manchen Nachbarländern, nicht wenige Nachbarländer machen gerade Datums getragenes Öffnen. Also da wird ein Datum genannt, zu dem ein Öffnungsschritt passiert. Wir machen Inzidenz getragenes oder gestütztes oder basiertes Öffnen bzw. Zurücknahme von Lockerungen. Und dass der Ansatz über die Inzidenz geht und dass es auch Inzidenzschritte unter 100 gibt, ist zwischen Bund und Ländern auch mehr oder weniger seit über einem Jahr ja unstrittig. Wir haben doch übrigens den Ministerpräsidentenbeschluss vom 3. März, in dem für die Frage, was ist, wenn man unter 100 kommt, auch Schritte vorgesehen sind, die übrigens von der Grundlogik her gar nicht so weit abweichen. In einzelnen Parametern tun sie das, aber das ist der Unterschied im Zweifel, den Sie hier nachvollziehbarerweise auch immer wieder herausarbeiten zwischen zum einen wissenschaftlicher Empfehlung und dem, was wir dann tatsächlich in einem politisch-gesellschaftlichen Abwägungsprozess zu einer Entscheidung bringen. Die Strategie ist und bleibt aber die gleiche, Kontrolle über diese Pandemie.
Kurze Nachfrage.
Also ich glaube, Ihre Strategie von der Kontrolle der Pandemie hat sehr wenig mit der von Herrn Wieler und des RKI zu tun. Das wird ja immer wieder von Herrn Wieler und dem RKI betont. No Control Covid ist zu 90% die No-Covid-Strategie. Damit haben Sie nie zu tun haben wollen. Und ich habe Sie ja gefragt, warum Sie Control Covid nicht unterstützen. Ihr RKI gut, ja, sagt das.
Ich habe die Antwort gerade gegeben.
Frau Hüsch, dann Herr Koch.
Ich würde, Herr Minister, gerne doch noch mal nach den Intervallen AstraZeneca fragen. Ich frage mich, ob das ein Vakzin wirklich attraktiver macht, bei dem man jetzt den Eindruck hat, das wird angepasst an die Urlaubspläne der Deutschen, möglicherweise auch zu Lasten der Sicherheit dieses Vakzins oder der Wirksamkeit des Vakzins. Und wenn Sie das beide so klar sagen, dass das eigentlich nichts Gutes ist, ist es denn dann überhaupt politisch opportun, dass man eine solche Offerte gemacht hat, wenn man weiß, dass es möglicherweise den zu Impfenden nicht nutzt? Eine Frage an Sie und wenn ich noch darf, eine an Professor Wieler. Ich würde ganz gerne ein bisschen wissen, wie sich die Mutationsentwicklung in den letzten Wochen oder Tagen gezeigt hat. Mehr brasilianisches Virus in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ist die Entwicklung da? Macht Ihnen das Sorge oder ist das irgendwas, was mit den sinkenden Zahlen jetzt nicht mehr so sehr in Ihrem Fokus steht?
Also zuerst einmal, und da bitte, möchte ich einfach nur für werben, mehr kann ich ja jetzt hier nicht machen, aber nicht nutzt, trifft nur wirklich nicht den Sachverhalt. Schon die Erstimpfung nutzt enorm, wie Herr Professor Wieler gerade dargestellt hat und wie uns die Studienlage zeigt. Sie macht schon einen entscheidenden Unterschied, vor allem eben in den ersten Wochen. Und das ist ja das, was die Zulassungsstudien zeigen. Das ist ja der entscheidende Teil, wo wir die Erkenntnisse her haben. Wie lange nach einer Erstimpfung, das gilt bei allen Impfstoffen, die zwei Impfungen brauchen, wie lange welche Wirkung anhält, wenn sie sich abschwächt, ab wann es Sinn macht, zu einer Zweitimpfung zu kommen. Und dazu gibt es Studienlagen. und jede Erstimpfung nutzt, macht einen Unterschied, schützt. Und jede Zweitimpfung schützt dann als Auffrischimpfung noch zusätzlich und mehr und vor allem stellt den Schutz auch für einen längeren Zeitraum sicher. Und dann hat sich bei AstraZeneca im Ablauf übrigens nach einiger Zeit gezeigt, dass die Wirksamkeit noch etwas höher ist, was ja erstmal per se vielleicht nicht sozusagen immer naheliegend ist. Wenn der Abstand etwas länger ist, ist die Wirksamkeit etwas höher. Aber das heißt nicht, dass bei kürzerem Abstand kein Schutz besteht. Also es ist mir echt sehr, sehr wichtig, dass der Eindruck bitte jetzt auch nicht zu vermitteln. Das Gegenteil ist der Fall. Jede Impfung, die zugelassen ist, schützt schon nach der Erstimpfung. Trotzdem bleibe ich bei einem Punkt. In dieser Phase der Pandemie haben wir ein hohes Interesse daran, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Erstimpfen und Zweitimpfen. Und dass sie das in verantwortungsvoller Entscheidung für sich und mit ihrem Arzt entsprechend entscheiden und abklären. Aber ich kann ja doch, ich wissen Sie, wie sagte Volker Kauder immer zu Recht, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und ich habe einfach wahrgenommen, was die letzten ein, zwei Wochen passiert ist. Und es hat sich eine Lage verändert und diese Debatte hat sich an jedem Küchentisch verändert und ich tippe auch in den meisten Redaktionsstuben. Mit der Entscheidung, dass vollständig Geimpfte an bestimmten Stellen anders eingeschränkt sind zum Beispiel oder keine Testerfordernisse mehr haben, hat sich die Diskussion verändert. Und jetzt kann man sagen, das nimmt Politik nicht wahr. Und wenn dann die AstraZeneca-Dosen im Zweifel, also wir haben es ja gesehen im Impfverhalten der letzten zwei Wochen, dann in eine geringere Akzeptanz kommen. Und zwar nicht, weil sie schlechter sind, sondern weil alle sich nur noch mit der Frage von 12 Wochen Abstand beschäftigen und sonst mit gar nichts mehr. Dann finde ich das in dieser Phase der Pandemie nicht gut. Wir brauchen viele, die Impfstoffe, die da sind, und wir haben allein nächste Woche 1 Million AstraZeneca-Dosen verfügbar. Wir brauchen viele, die Impfdosen, die da sind, auch verimpft haben möchten. Und dafür spielen ganz lebenspraktische Erwägungen für jeden. Und ich tippe auch in vielen Redaktionsstuben eine Rolle.
Herr Fried oder Herr Wieler, was wollten noch?
Ja. Danke für die Frage. Also nochmal prinzipiell, nur weil vielleicht Medien mal temporär weniger oder mehr Interesse an ein oder dem anderen Sachverhalt in der Pandemie haben, das interessiert uns natürlich nicht. Wir interessieren uns kontinuierlich für alle Fragen, die wir bearbeiten bei der Pandemie. Und das sehen Sie auch in unseren Situationsberichten, die wir täglich publizieren, wo diese ganzen Fakten immer drinstehen. Also das Geschehen betrachten wir nach wie vor sehr intensiv. Wir haben ja dieses deutsche elektronische Sequence Hub, dieses DASH. Das ist übrigens eine extrem gute Innovation, die uns ja auch für zukünftige Erreger ein Portal bietet, wo wir auch bei anderen Erregern eine tolle Surveillance machen können. Wir haben jetzt, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, wir haben weit über 100.000 Sequenzen. Wir kriegen also kontinuierlich immer Sequenzen, die sehr zeitnah automatisiert ausgewertet werden. Und wir sehen zum Glück momentan immer noch die Situation, dass wirklich weit über 90% ist nach wie vor dieser B117. Ich sage zum Glück, weil wir ja von der Variante, die zunächst in Südafrika entdeckt wurde, wissen, dass sie den Impferfolg etwas unterläuft. Also auch da wirkt die Impfung noch, aber nicht mehr so gut. Und diese ganzen Varianten of Concern, wie wir sie nennen, das sind ja drei momentan, die sind nach wie vor alle auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, Einzelfälle. Und das ist eine gute Entwicklung. Was auch noch uns optimistisch stimmt, ist, dass in den meisten Varianten, die wir sehen, weil es gibt ja natürlich tausende von Varianten, die wir betrachten mit unseren Methoden, dadurch, dass weltweit die ganzen Sequenzen ausgetauscht werden, automatisiert untersucht werden können. Es gibt immer wieder dieselben Mutationen eigentlich. Also das heißt, wir sind eigentlich optimistisch, dass nicht plötzlich eine ganz biologisch ganz andere Variante kommt, die vielleicht das Immunsystem sehr stark unterläuft. Insofern sind wir da ganz, ganz positiv gestimmt. Auch diese Variante, die in Indien beschrieben wurde, die haben wir auch inzwischen ab und zu gesehen. Wir sehen aber momentan keine großen Clusterbildungen. Das heißt also, dass die sich gezielt ausbreitet. Wir verfolgen das. Und was wir ja getan haben, ist, wir haben ja manche Regeln etwas verschärft in den letzten Monaten, gerade um die B117-Variante, weil die ja eine höhere Viruslast hat. Das heißt, die Menschen scheiden mehr Virus aus und auch etwas länger. Da haben wir dann die Quarantäne verlängert und so weiter. Und das wird ja auch durchgehalten von den Gesundheitsämtern und den Ärzten. Also momentan, um es kurz zusammenzufassen, gibt es kein Signal, was uns mehr beunruhigen würde. Ja? Momentan ist das so. Und wir haben das kontinuierlich im Blick und werden es auch, solange diese Pandemie mit uns hier unseren Alltag bestimmt und auch darüber hinaus, übrigens werden wir die Sequenzen immer noch analysieren.
Wir sind übrigens vom Mittelfeld, wo wir waren im Dezember beim Genomsequenzieren, mittlerweile eher Top 5 mit dabei. Ja. Israel, Dänemark, Vereinigtes Königreich traditionell. Aber Sie sehen, Problem erkannt im Dezember. Wir haben gemeinsam gehandelt. Und jetzt haben wir zumindest mal in die Spitzenliga beim Genomsequenzieren dann auch aufgeholt.
Herr Koch, Herr Fried.
Eine Frage an den Gesundheitsminister. Herr Spahn, wir haben erfahren, dass der amerikanische Technologieriese IBM angeblich einen Zuschlag erhalten hat zur Entwicklung einer Impfnachweis-App. Zwei Fragen dazu. Warum hat zum Beispiel die viel kleinere deutsche Gesellschaft zur Förderung von Impfmedizin den Zuschlag eben nicht erhalten, obwohl die schon seit Jahren an so einem Nachweis arbeiten? Und die zweite Frage, IBM hat den Zuschlag angeblich vor 2 Monaten erhalten. Wie weit ist da jetzt die Entwicklung gediehen?
Also ich bin jetzt etwas überrascht, dass Sie sagen, Sie haben erfahren und angeblich, wir haben das ja öffentlich gemacht, den Zuschlag, der ist auch berichtet worden, der ist aber auch öffentlich zu machen, da sind wir nach Vergaberecht zu verpflichtet. Insofern ist das jetzt nichts Neues. Wir haben nach einer Corona-Kabinettsentscheidung ein entsprechend eingeschränktes Vergabeverfahren, das eben möglich ist unter Pandemiebedingungen in Zeitknappheit gemacht. Es gab mehrere Angebote. Es gab eine Angebotsmatrix, die dann ausgewertet worden ist, wie man das macht. Und der Zuschlag in der Matrix und zusammenhängend mit dem Preis ist dann entsprechend an ein Konsortium, das übrigens auch deutsche Beteiligte hat, mit IBM im Lead dann vergeben worden. Dieser Pass sozusagen als Startpunkt, den gibt es schon, ein Unternehmen, das beteiligt ist, macht es schon in Altötting. Da gibt es ja tatsächlich schon einen digitalen Pass. Das Unternehmen ist zum Beispiel Bestandteil dieses Konsortiums. Also am Ende ist es eine klassische Vergabeentscheidung gewesen, aber keine geheime.
Und wie weit ist der Stand der
Entwicklung? Entschuldigung. Wir haben ja gesagt und halten weiter noch an diesem Zeitplan fest, zweite Hälfte des zweiten Quartals, die beginnt Ende nächster Woche.
Herr Fried, dann Herr Reitschuster, dann haben wir noch 3 Fragen, habe ich im Saal hier notiert. Ich werde keine zweite Runde hier mehr machen können, weil auch noch Fragen von außen dran sind. Ich weiß nicht, ob alle dran kommen und sage denen, die außen sind. Ich glaube, dass einige von den Fragen, die da formuliert wurden, jetzt auch schon beantwortet wurden. Machen wir hier weiter. Herr Fried, bitte.
Ich muss, habe noch mal eine Nachfrage zu AstraZeneca. Und zwar, es wird ja so sein, wenn die Fristen zwischen Erst- und Zweitimpfung sich verkürzen, dass wir dann gerade mit Blick auf die Urlaubszeit, werden sich die Termine ja ballen und zusammenschieben wie so eine Ziehharmonika und alle in diese Wochen vor Beginn der Sommerferien dann fallen für die Zweitimpfungen. Ist denn gewährleistet, dass dann auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht? Ich habe vorhin mit einem Ohr gehört, dass es hier in Berlin schon Nöte gibt und man ja nicht mehr nachbestellen kann. Und welche Auswirkungen hat es dann auf die Fortsetzung der Impfkampagne, was die Erstimpfungen angeht?
Also zuerst einmal generell zu Erst- und Zweitimpfungen. Wir kommen jetzt tatsächlich, und das sieht man ja daran, dass wir die letzten 3-4 Tage auch Rekordzahlen hatten bei den Zweitimpfungen, in eine Phase mit relativ vielen Zweitimpfungen. Warum? Weil einfach vor 6, 8, 10 Wochen insgesamt die Mengen für die Erstimpfungen stark angestiegen sind, als die Kampagne mehr an Fahrt gewinnen konnte wegen mehr Lieferungen. Jetzt ist Zeitablauf sozusagen für die Zweitimpfungen. Und jetzt gibt es eine Phase im Mai, im Mai, wo es sehr viele Zweitimpfungen gibt und relativ viel weniger Erstimpfungen. Und dann werden wir im Juni, werden ja die Lieferungen noch mal deutlich weiter anziehen, dann das auch wieder mit mehr Erstimpfungen verknüpfen können. Bei AstraZeneca ist es so, dass ja generell die Länder nur noch Zweitimpfungen vornehmen, weil die AstraZeneca-Impfdosen ansonsten insgesamt in die ärztliche niedergelassene Versorgung gehen, in die Arztpraxen. So ist es vereinbart. In die Impfzentren geht der Impfstoff von BioNTech und der von Moderna jetzt sozusagen dauerhaft für Erst- und Zweitimpfungen, das heißt dauerhaft für die nächsten Wochen, Monate, solange wir in dieser staatlichen Impfkampagne sind. Und bei AstraZeneca finden in den Impfzentren im Grunde nur noch Zweitimpfungen statt. Meine eigenen Eltern haben auch das 12-Wochen-Intervall und werden es auch nach eigener Entscheidung beibehalten. Ich bin auch sehr sicher, dass viele das tun werden. Also ich glaube, das ist am Ende eine Frage, wie gesagt, einfach der Entscheidung im Rahmen der Zulassung von Arzt und zu Impfenden. Aber wenn Berlin Bedarf hat für Zweitimpfungen an AstraZeneca, haben wir den bis jetzt immer gedeckt und den werden wir auch in Zukunft weiter decken.
Herr Reitschuster.
Herr Professor Dr. Wieler, Sie sagten, ab 80% Durchimpfung kann man die Maßnahmen zurückfahren. Gleichzeitig sagte Herr Spahn, es ist noch unklar, wie lange die Impfung wirkt, wann man wieder impfen muss. Gibt es da einen Widerspruch? Ist da die Gefahr einer Wellenbewegung? Und an Herrn Spahn noch eine Frage. Die nächtlichen Ausgangssperren hat Ihr Ministerium begründet mit wissenschaftlichen Studien. Und auch auf der Seite werden wissenschaftliche Studien angeführt, die aber gar keine sind. Die sind alle drei nicht peer-reviewed, also nicht überprüft. Da sagen Wissenschaftler, das sei unseriös, die als Studien zu bezeichnen. Wenn Sie das noch klären könnten. Danke.
Ja, danke, Herr Reitschuster, für diese Frage. Das ist kein Widerspruch, weil wir ja weltweit impfen und natürlich weltweit viele Studien durchgeführt werden. Und die werden uns zeigen, wann eine Auffrischungsimpfung sein wird. Und dann wird die entsprechend nachgeholt. Das heißt also, dieses Impfangebot, von dem wir, das ja wirklich enorm inzwischen ist und auch weiter wächst, das wird ja noch Monate und Jahre lang ja auch da sein. Also die Impfstoffe werden weiter verfügbar sein und dann werden die Menschen geimpft. Das Impfangebot wird ihnen wieder gemacht, wenn wir von der Studienlage her wissen, wann das notwendig ist. Und das werden wir anhand von Studien aber sehen können. Momentan ist da das Wissen noch nicht in dem Maße vorhanden. Wir werden noch öfter impfen müssen. Das ist klar, aber die Zeitabstände können wir Ihnen einfach noch nicht sagen.
Vielleicht noch mal grundsätzlich jetzt zu den Phasen, die vor uns liegen. Wir merken das ja jetzt, das sind so Phasen, wo es so verschiedene Spannungssituationen gibt. Wir haben jetzt die Spannungssituation Geimpfte, Ungeimpfte. Das ist eine Spannungssituation, glaube ich, wirklich in jeder Familie, in jedem Freundeskreis, in jedem Bekanntenkreis. In der Frage, wie die Situation ist, das ist jetzt eine Situation für einige Wochen, bis wir tatsächlich jedem, der will, auch ein Impfangebot werden gemacht haben können. Aber das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Eine zweite Spannungssituation wird entstehen und die entsteht ja jetzt auch schon gerade. Insbesondere auch in den Regionen, wo deutlich, wir haben ja Regionen mit einer Inzidenz unter 50 sogar im Norden der Republik. In einigen Landkreisen. Aber so eine Situation, wo wir die Balance zwischen Lockern und noch notwendigen Schutzmaßnahmen gut finden müssen. Weil es durchaus Länder auf der Welt gibt, die ja schon gezeigt haben. Wir haben ja Beispiele, gilt übrigens auch für Ausgangsbeschränkungen. Wir haben ja Beispiele auf der Welt, was passieren kann. Wenn Sie trotz auch schon relativ hoher Impfquote zu viel lockern, kann es Ihnen passieren, dass da nochmal richtige Wellen entstehen. In einem Land wie Chile sehen wir es gerade akut. Aber auch in Israel hat man das durchaus gesehen in den Abläufen. Deswegen ist aus meiner Sicht diese Balance sehr, sehr wichtig, auch sozusagen Zuversicht, Perspektive zu geben, auch durchaus unter 100 zu zeigen, dass das jetzt eine andere Situation ist, dass man etwa Außenbereiche, das finde ich einfach sehr wichtig, den Fokus da vor allem zu haben, jetzt bei den ersten Öffnungsschritten testgestützt auch öffnen kann. Aber es heißt eben noch nicht, auch nicht, wenn wir 50% jeden zweiten geimpft haben werden, dass man gleich alles wieder so haben kann wie vor der Pandemie. Sondern es wird noch eine Phase eben brauchen, wo man beispielsweise in Bereichen, wo Menschen eng beieinander sind, weiterhin etwa Maskenregeln und anderes brauchen wird. Und trotzdem werden wir sehen schon bei 50-60% Durchimpfung einen Effekt, einen deutlichen. Wir sehen jetzt schon einen Effekt bei den über 70-Jährigen, wie da insgesamt Inzidenz, wie Krankheitslast, ist jetzt so ein Wort, aber schwere und schwerste Verläufe, Todesfallzahlen zurückgehen. Und trotzdem können wir jetzt deswegen ja nicht sagen, wir geben alle Schutzmaßnahmen auf, weil eben ein zu großer Teil noch nicht geimpft und geschützt ist. Und wenn wir 50% geimpft haben werden, und das ist ja absehbar, dann werden wir es noch deutlicher sehen. Und trotzdem können wir dann nicht sagen, aber jetzt alle Maßnahmen gleich fallen lassen, weil immer noch ein zu großer Teil nicht geschützt ist und ein Risiko für sich hat, aber auch für das Gesundheitssystem in der Überlastung. So, und diese Phasen gut abzustimmen. Das ist politisch herausfordernd, wird es werden. Aber das ist es natürlich auch einfach gesellschaftlich und in jeder Gemeinschaft vor Ort. und eine Zeit lang den Geimpften zu sagen, aber bitte weiterhin etwa Masken und Abstandsregeln eine Zeit lang einhalten, zum Schutz von uns allen. Das wird natürlich immer schwerer werden. Aber ich finde, wir haben jetzt 14 Monate ziemlich gut gemeinsam durch diese Pandemie geschafft. Und wir werden jetzt auch in diesem Weg raus, der auch nicht spannungsfrei ist, da bin ich sehr zuversichtlich, auch das noch gemeinsam schaffen. Aber es wird noch manche, nicht nur wissenschaftlich getriggerte, sondern vor allem in gesellschaftlichen Abwägungsdiskussionen gefundene Kompromisslinie brauchen.
Ich habe jetzt... Wie bitte?
Die Frage zu den, die habe ich in, also wir haben die Frage, was Sie als wissenschaftlichen Studienstandard akzeptieren oder nicht, ist im Übrigen ja auch eine Diskussion, die wir seit 14 Monaten haben, wo tatsächlich erste Studienergebnisse ja auch schon veröffentlicht werden, früher als man das sonst, die Diskussion hatten wir ja auch in anderen Aspekten, auch in der Wissenschaft als sonst, aber es gibt eben Evidenz und Studien dazu, ob die Ihnen ausreichend oder anderen ausreichend wissenschaftlich belegt sind oder nicht, darüber kann man natürlich immer streiten, ob es gibt auch meistens ja dann irgendwie wieder eine Erkenntnis, die durch einen etwas anderen Ansatz wieder was Relativierendes hat. Eins bleibt aber doch. Das haben wir ja immer gesagt, die nächtliche Ausgangsbeschränkung hat ja nicht zum Hauptziel, dass nachts um 11 jemand nicht alleine mit dem, es geht sowieso, aber mit dem Hund Gassi gehen können soll, sondern es geht darum, insgesamt Mobilität und Kontakte zu reduzieren. Das ist das Ziel. Und da sind Ausgangsbeschränkungen nicht das alleinige Mittel, aber ein wichtiges ergänzendes Mittel. Und nahezu alle Länder auf der Welt, die die dritte Welle unter Kontrolle gebracht haben, haben auch zu diesem Mittel gegriffen und hatten damit Erfolg. Jetzt muss das noch nicht per se eine Kausalität sein, kann auch eine Korrelation sein, aber es ist zumindest auch Evidenz.
So, ich habe jetzt drei Fragen noch im Saal und ich frage mal, sind das Punkte, die noch nicht angesprochen sind? Ja. Dann stellen Sie sie, fangen wir bei Ihnen an, hinten, obwohl wir eigentlich am Ende der Zeit sind, wenn Sie das ermöglichen können. Bitte.
Herr Spahn, im letzten Jahr war es vor allem so, dass junge Menschen auf vieles verzichten mussten aus Solidaritätsgründen gegenüber alten Menschen. Jetzt ist es so, dass durch die Rückgabe von Grundrechten an Geimpften es wieder so ist, dass vor allem alte Menschen zunächst ihr altes Leben in weiten Teilen zurückbekommen. Sehen Sie das auch, dass das ein gewisser Missstand ist und sehen Sie Möglichkeiten, das gerechter zu gestalten?
Wissen Sie, ich finde, wenn man das mal nochmal durchdenkt, hilft mir jedenfalls auch zum Verargumentieren, auch vor mir selbst, aber auch vor anderen, durchaus, dass wir den Ansatz der Priorisierung gewählt haben beim Impfen. Der hilft jetzt sozusagen auch in der Reihenfolge andersrum. Wir haben zuerst die geimpft, die besonders verwundbar waren und die auch besonders hohe Schutzmaßnahmen hatten. Also in den Pflegeeinrichtungen war über Monate für viele ziemliche Isolation. Sehr harte Maßnahmen. Und dass jetzt die Pflegeheime die ersten Bereiche sind, wo auch wieder Gemeinschaftserleben möglich ist, finde ich, wenn man gleichzeitig sieht, was vorher an Isolation da war, finde ich, kann man mit umgehen und auch begründen für eine Zeit lang, dass wir sozusagen diejenigen, die besonders hart im Risiko waren, die auch zum Teil sehr schwere Einschränkungen, Beschränkungen hatten, weil sie so besonders gefährdet waren, jetzt die ersten sind, und es geht ja hier um Wochen, also wir reden ja hier nicht über Jahre, die auch Lockerungen erfahren, finde ich, kann man herleiten. Aber eins bleibt natürlich, klar verstehe ich, dass gerade auch Jüngere, gerade vor allem auch Familien mit Kindern sagen, wir möchten jetzt aber auch mit ziemlicher Geschwindigkeit bitte in diese Situation kommen, dass wieder mehr Alltag möglich ist, ohne Einschränkungen. Unbedingt verstehe ich das. Das habe ich schon mal hier gesagt, ein sechsjähriges Mädchen hat jetzt ein Sechstel des Lebens in der Pandemie verbracht. Also für uns in unserem Alter ist das schon eine lange Zeit, die letzten 14 Monate, aber für ein Kind muss das ja unendlich unvorstellbar lang sein. Und das macht ja was. Deswegen sind all die Themen, was Kindergesundheit angeht, psychosoziale Fragen, nicht nur bei Kindern, Jugendlichen, in allen Altersbereichen, alles Aspekte, die auch einen sagen lassen, natürlich soll auch dort schnellstmöglich wieder so viel Normalität wie möglich sein. Aber wir können halt nicht alle auf einmal impfen und auch nicht innerhalb einer Woche. Und deswegen finde ich, wie gesagt, in der Herleitung, wie ich es gerade gemacht habe, dass eigentlich das starke Priorisieren, wie wir es gemacht haben, es irgendwie sogar auch wieder besser begründbar macht, warum dann so rum auch ein Stück Erleichterungen dann wieder gegeben werden. Und solange vieles passiert in der Gleichstellung von getestet und geimpft, das Allermeiste hat ja eigentlich die Gleichstellung von geimpft und tagesaktuell getestet in sich, finde ich, ist das Testen ist jetzt, ich habe es heute Morgen auch schon wieder gemacht, nicht immer angenehm, aber jetzt für eine Übergangsphase doch dann auch zumutbar.
So, dann habe ich Ihre Frage in der Mitte dort.
Ich, Spiekermann, ZDF Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage zu den Prognosen an Professor Wieler. Mitte März sagt das RKI, die Fallzahlen werden exponentiell steigen und in der Osterwoche das an Weihnachten erreichte Niveau übersteigen. Für Mitte April stellt das RKI eine Inzidenz von 350 in Aussicht, also sehr hohe Prognosen. Wie konnte das passieren, also dass die Prognosen so weit drüber lagen? Und an Sie, Herr Minister Spahn, wenn wir diese Worst-Case-Szenarien haben, ist es legitim, sich daran zu orientieren, wenn man Maßnahmen durchsetzt? Also ja, das war's schon. Dankeschön.
Ja, die Prognosen beruhten darauf, dass wir ein zunehmendes Geschehen mit B117 hatten. Und das war ja auch so. Diese Variante habe ich eben ja noch mal vorgestellt, dass die einen R-Wert von 4, also ganz konservativ geschätzt hat. Und die Varianten, die zunächst unterwegs waren, haben ja einen deutlich geringeren. Also nach Publikationen hat diese Variante B117 eine Übertragungsfähigkeit, die 30-70% höher ist, also 50%, sagen wir im Schnitt, höher ist. Und wenn man keine Maßnahmen eingezogen hätte, dann wäre diese Prognose auch eingetreten. So, was ist geschehen? Und das ist ja auch das Ziel von Prognosen, die man macht. Was ist geschehen? Es sind bestimmte Maßnahmen durchgeführt worden, insbesondere was wir gesehen haben. Und das ist ja auch ein Appell an die Bevölkerung. Ich kann das ja nur immer wiederholen, und das tun wir jetzt seit Monaten, dass wir das alles nur packen, wenn die Bevölkerung diese Maßnahmen mitträgt. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel, dass über Ostern deutlich weniger Mobilität stattgefunden hat, als wir das gedacht hätten. Wir haben ja nach wie vor auch übrigens ein Indikator, den wir auch jetzt seit vielen Monaten, ich glaube seit April oder wann wir das haben, letztes Jahr, die aggregierten, anonymisierten Daten der Mobiltelefone. Wir haben gesehen, dass also die Mobilität deutlich geringer ausgefallen ist, als wir das gedacht hätten, normalerweise über Ostern. Also offensichtlich haben ganz viele eben nicht Urlaub gemacht oder sind nicht groß durch die Gegend gefahren, haben sich nicht so weit fortbewegt, die Kontaktbeschränkungen offensichtlich eingehalten. Und damit erklären wir, dass die Leute diese Gefahr erkannt haben. Ja, das ist eine der Erklärungen, die wir haben, und dadurch dazu beigetragen haben, dass diese Variante sich nicht hat so ausbreiten können. Und das ist ja auch gut und richtig. Und vor allen Dingen bin ich froh, dass es nicht so gekommen ist. Ja. Und wir haben immer wieder Prognosen und Modelle vorgestellt, mal ein bisschen proaktiver, mal sichtbarer, mal getwittert, mal publiziert. Und das eine oder andere ist angetreten, das andere nicht. Die entscheidenden Vorhersagen des RKI, die erste Welle, die zweite Welle, die dritte Welle, die haben gestimmt. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Und ich bin froh, dass die dritte Welle eben jetzt momentan, zumindest sieht es ja so aus, als wenn sie wirklich gedämpft wird oder gebrochen worden ist, dass das auch so bleibt. Und ich kann nur hoffen, dass man nach wie vor wachsam und achtsam bleibt, um eben keine vierte haben zu können dann irgendwann wieder. Denn dieses Virus, ich habe das ja letzte Woche nochmal gesagt, die letzten 6 Wochen sind weltweit so viele Fälle pro Tag berichtet worden wie noch nie. Es ist weltweit immer noch ein Anstieg der Fallzahlen. Es ist weltweit ein Anstieg der Todeszahlen. Dieses Virus ist also, diese Pandemie ist ja noch in vollem Gange, und wir in Deutschland haben das Glück, aufgrund der Maßnahmen, die Menschen, die Vernünftigen mitmachen, und der Impfungen und eines guten Gesundheitssystems, dass wir, wenn alles gut läuft, in diesem Jahr diese Pandemie hier in Deutschland kontrollieren können. Aber dieses Virus wird nicht verschwinden, auch nicht in Deutschland. Und diese Gefahr des Virus ist ja immer noch da. Darum müssen wir halt nach wie vor wachsam bleiben.
Also zuerst einmal, was Worst Case sein kann, sehen wir gerade leidvoll in Indien zum Beispiel. Ja, wir haben ein anderes Gesundheitssystem, ja, die Ausgangsbedingungen sind anders, aber in Indien zum Beispiel ist eine entscheidende Ausgangsbedingung auch anders, eine deutlich jüngere Bevölkerung. Also wir sind eines der ältesten Länder der Welt, wo das Risiko in sich höher ist. Und trotz dieser sehr, sehr jungen Bevölkerung sehen wir, was ein Virus ungebremst anrichten kann. Wir lassen uns aber nicht von Worst Case leiten, sondern von Vorsicht leiten. Im Zweifel ja für den Gesundheitsschutz. Und natürlich haben wir da ein Stück weit das bekannte Präventionsparadox. wenn dann das sozusagen, Entschuldigung, wenn dann das Vorhergesagte nicht eintritt, weil Verhalten verändert worden ist, dann kann man ja nicht sagen, es ist ja wie beim Klimawandel. Also wenn jetzt durch erfolgreiche Maßnahmen gegen den Klimawandel der Wandel abgebremst wird, kann man ja 2045 nicht sagen, die hatten damals nicht recht, 2020. Also die Logik würde ja da irgendwie dazu führen, dass man viele Debatten irgendwie auf den Kopf stellte und die aus meiner Sicht nicht vernünftig führte, sondern es wird ja darauf hingewiesen, was passiert, wenn sich Verhalten nicht ändert, was passiert, wenn sich Maßnahmen nicht ändern und was passieren kann, wenn was verändert wird. Und da gehen wir mit Vorsicht ran, aber eben nicht mit der Idee, uns jetzt per se vom Worst Case leiten zu lassen, aber schon, wie gesagt, von Vorsicht.
Letzte Frage aus dem Saal von Ihnen, dann versuche ich nochmal die Fragen von außen zu bündeln.
Wolfskämpf, ARD. Herr Wieler, Sie haben das eben kurz angedeutet, die vierte Welle. Die Wissenschaft befürchtet ja auch in Teilen, dass es eine solche geben kann. Wie sehen Sie das denn zwischen Impfungen auf der einen Seite, vorzeitigen Lockerungen oder möglichen Mutationen auf der anderen Seite? Wie schätzen Sie die Gefahr ein?
Na, also wir können das managen. Ja? Also wir können mit den Werkzeugen, die wir haben, dieser Werkzeugkasten, den haben wir auch oft beschrieben, jetzt haben wir als letztes Werkzeug noch die Impfung dazugekommen, können wir diese Welle vermeiden? Klar, wir können dafür sorgen in unserem Land, dass keine kommt. Aber eben nur, wenn wir entsprechend wachsam bleiben. Ich glaube, da haben sowohl Minister Spahn als auch ich heute ganz klare Aussagen getätigt. Und es ist natürlich besonders erfreulich, da muss ich zum Beispiel sagen, hätte ich auch vor einigen Monaten auch nie mit gerechnet, es wird ja jetzt ein Impfstoff sogar beantragt für über 12-Jährige, wenn der zugelassen wird, dann wäre das natürlich noch ein ganz großer Schritt. Denn dann würden ja sogar Kinder über 12 geimpft und die hätten ja dann auch einen Impfschutz. Und ich glaube, wir haben 18 Millionen Menschen unter 20 oder sowas in Deutschland. Das ist ja ein Riesenanteil. Und wenn wir dann eben die über 12-Jährigen noch impfen können, dann ist natürlich ein noch größerer Teil der Bevölkerung geschützt. Die Sorge, die wir haben, viele Kollegen, auch mit denen ich spreche, und über diese theoretische vierte Welle, ist natürlich gerade, dass die Kinder dann eben, so viele Kinder ungeschützt sind und dann viele Erwachsene geschützt, aber dann haben wir immer noch die Kinder, die ungeschützt sind und die wären dann eben empfänglich und darum müssen wir eben auch wachsam bleiben und zumindest diese AHA-Regeln einhalten. Aber dadurch, dass wir auch jetzt vielleicht, ich weiß es ja nicht, ob es zugelassen wird, aber wenn die Zulassung kommt, dann haben wir ja sogar noch Kinder geimpft. Das ist natürlich ein Riesenpfund, eine ganz große Gruppe von Empfänglichen, die wir dann auch noch impfen können. Wir können, wenn wir wirklich in Ruhe abwägen und unsere Maßnahmen weiterhalten, können wir diese vierte Welle abfedern. Die muss nicht kommen. Das haben wir in der Hand. Wir wissen alles, was wir tun müssen. Es gibt niemanden, der das nicht weiß oder der sagen oder behaupten kann, wir wüssten nicht, was wir tun sollen.
Gut, ich würde gerne noch zwei Fragen, wenn es geht, von außen stellen. Die eine von Thorsten Maibaum vom Deutschen Ärzteblatt. Der fragt mit Blick auf die angekündigten Impfungen für Kinder und die Impfkonzepte für Schulen aus der Länderseite. Wer soll dann die Kinder und Jugendlichen in den Schulen impfen? Welche Rolle spielen dabei Kinder- und Jugendärzte?
Also zuerst einmal, immer wichtig, hat das Ganze natürlich zwei Vorfacetten sozusagen. Das erste ist die Frage der Zulassung, die wir Stand heute, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, für die Europäische Union im Juni erwarten. Die Daten werden jetzt geprüft. Sie sind zum Teil eben auch andere Parameter als bei einer amerikanischen Notzulassung. Deswegen kann man das nicht eins zu eins übertragen. Aber Stand heute kann man, denke ich, davon ausgehen, dass die im Juni erfolgt. Zweiter Teil ist, auch die Ständige Impfkommission wird sich natürlich mit dieser Frage beschäftigen. Und im Übrigen auch dort mit der Frage von Risiken-Nutzen-Fragen beschäftigen. Da kann ich noch nicht abschließend sagen, wie das ausgeht, aber ich will es zumindest mal auch hinterlegt haben. Unabhängig davon finde ich es wichtig, gerade die Frage gab es ja gerade richtigerweise auch schon mit Blick darauf, was Familien und was über 12-Jährige, was die Jüngeren auch in dieser Pandemie in den letzten 14 Jahren an Härten erlebt haben, finde ich, ist es unsere Verantwortung, das jetzt schon zu denken. Es kann sein, wenn die Zulassung nicht kommt, was auch immer, dass das dann nicht in Umsetzung kommt, aber es zumindest zu planen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wie kann das passieren? Wir haben vereinbart, dass die Länder jeweils auch auf ihr Land bezogen mit den Ärztinnen und Ärzten, möglicherweise und gezielt auch mit den Kinder- und Jugendärzten, möglicherweise über Impfzentren, möglicherweise in den Schulen, in Reihenimpfungen, dann entsprechend Konzepte erarbeiten. die Konzepte mit uns ein Stück so rückkoppeln, dass wir dann auch sprechen, wann wir welche Impfdosen dafür zur Verfügung stellen können. Wir wollen die Impfdosen dafür zur Verfügung stellen. Wir müssen das ja planen, weil für diese Altersgruppe haben wir nur einen Impfstoff, nämlich eben den von BioNTech. Aber das ist alles planbar, aber man muss es planen. Und deswegen haben wir das so frühzeitig angesprochen, um dann eine Impfung auch bis Ende August, wenn die beiden Vorparameter gegeben sind, entsprechend umsetzen zu können. Kinder- und Jugendärzte werden da mit Sicherheit eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, ob das in Impfzentren stattfindet oder in den Schulen, das ist dann am Ende die Organisationsfrage der Länder.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
So, dann nehme ich abschließend zwei Fragen zum Thema Impfnachweis zusammen. Charlotte Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung fragt oder weist darauf hin, dass im jüngsten Sachstandsbericht des Gesundheitsministeriums Apotheken nicht mehr genannt werden als Stellen für die Ausstellung von Impfnachweisen. Steht damit fest, dass Apotheken nicht mehr da eingebunden werden, sondern dass nur über Arztpraxen und Impfzentren geschieht. Und Frau Misselbeck vom Ärztenachrichtendienst, das als letzte Frage, fragt, können Sie bestätigen und damit garantieren, dass Arztpraxen nur für Ihre Impfpatienten digitale Zertifikate ausstellen und nicht befürchten müssen, als, Zitat, Zertifizierungs- und Scanstellen missbraucht zu werden, wie es offenbar bereits kolportiert wird?
Also, das sind ja beides zwei Aspekte einer Frage, die nachvollziehbar auch viele beschäftigt. Erst einmal, auch in der Debatte um die Fälschung von Impfnachweisen. Der digitale Impfpass wird ziemlich fälschungssicher sein. Das Problem ist ja der analoge und dann gegebenenfalls die Übertragung vom analogen in den digitalen. Das Thema der Fälschung oder Nichtfälschung stellt sich auch jetzt ja schon, ist ja auch schon berichtet, wenn dann mit Blick auf den analogen, nicht mit Blick auf den digitalen. Das ist im Übrigen Dokumentenfälschung und strafbewehrt. Und deswegen aus meiner Sicht jedenfalls auch, kann ich nur alle Bürgerinnen und Bürger, aber ich bin sehr sicher, die meisten sind da eh per se zurückhaltend, weil sie sich auch schützen wollen. Ich meine, man betrügt sich ja selbst am Ende des Tages, wenn man sozusagen sich vorgaukelt, man wäre geimpft, obwohl man nicht geimpft ist, indem man irgendwie mit einem gefälschten Impfpass unterwegs ist. Aber mag es alles geben. Und deswegen braucht es bei dem Übertrag vom analogen in den digitalen Impfpass für diejenigen, die schon geimpft sind. Bei allen, die neu geimpft werden, kann das ja direkt dann bei der impfenden Stelle stattfinden, im Impfzentrum, in der Arztpraxis, beim Betriebsarzt. Bei denen, die schon geimpft sind und das nachgetragen haben möchten. Man muss übrigens nicht, man kann auch mit dem Papier Impfpass weiterarbeiten und weiter sich bewegen, braucht Stellen, die das machen. Und da gibt's, da sind wir noch in einem Abwägungsprozess. Ich will Ihnen den nur transparent darlegen. Da gibt's sozusagen zwei Lehren und dazwischen viele Abstufungen. Die eine reine Lehre ist, um das Fälschungsrisiko noch weiter deutlich zu reduzieren, sollte nur die Stelle, die geimpft hat, auch ausstellen. Weil die kann im Zweifel nachgucken, der ist schon geimpft. Das würde dazu führen, dass Impfzentren und Arztpraxen tatsächlich wahrscheinlich von, mag so 6-8 Millionen Menschen betreffen, von vielen Millionen Menschen innerhalb kurzer Zeit sehr starken Andrang hätten und kaum noch zu was anderem kämen. Die andere Variante, da wären dann die Apotheker aus unserer Sicht mit drin, ist Stellen, die an die Telematik-Infrastruktur angebunden sind. Das ist die Voraussetzung, Zugang zum sicheren Netz, für den Zugang auch bei der App und bei dem Nachvollziehen und Kontrollieren nachher. Muss das ja alles hinterlegt sein, sauber. Dann auch zum Beispiel die Apotheker einzubeziehen. Dann kann ich aber natürlich nicht mehr 1:1 prüfen, durch die impfende Stelle ist derjenige geimpft worden. Es wäre aber deutlich pragmatischer in der Umsetzung. Und jetzt ist das eine der vielen Fragen, die sich jeden Tag stellen, zwischen sozusagen reiner Lehre, absoluter Sicherheit und pragmatischem Vorgehen, um einen Überrennen werden an einer Stelle zu vermeiden. Das ist so ähnlich wie das Thema Bürokratie. Dieselben Menschen auf Twitter zum Beispiel, die immer sagen, warum hat das RKI eigentlich nicht bessere Zahlen, sind diejenigen, die sagen, ach, warum belastet ihr die Ärzte immer mit der Bürokratie? Also beides geht nicht. Entweder müssen wir Ärzte verpflichten, mehr Daten zu liefern. Das ist aus Wahrnehmung der Ärzte dann Bürokratie, weil sie müssen was eingeben, was nicht ihre eigentliche Tätigkeit ist. Dann haben wir mehr Daten. Oder wir machen es pragmatisch geschmeidig, möglichst wenig Daten. damit weniger Bürokratie ist, dann können wir aber nicht so detaillierte Fragen beantworten. So, und so ist es hier eben auch. Es ist zwischen dem reinen Ansatz, möglichst 100% Sicherheit, und einem pragmatischen Ansatz, jetzt die richtigen zu finden. Und Sie merken an mir selbst, wir ringen noch damit, mit den unterschiedlichen Aspekten, die es dabei zu beachten gilt. Gleichwohl traue ich auch Apothekern zu, die müssen jeden Tag Dokumente prüfen. Also jedes Rezept ist ja ein Dokument und es gibt auch viele Rezeptfälscher, Betäubungsmittelrezepte, auch andere Rezepte. Apotheker sind geübt darin, wie andere auch, Dokumente auf ihre Echtheit zu prüfen. Insofern traue ich denen das unbedingt auch zu, das zu machen. Das werden wir jetzt in den nächsten 2-3 Wochen klären.
Herr Minister, Herr Wieler, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind länger gewesen, als wir es eigentlich tun, aber es gab eben auch besonders viele Fragen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.